7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung. Heute ist Freitag, der 25. April. Unter anderem stehen da die Zahlen zum ersten Quartal der deutschen Börse auf der Agenda und wir schauen voraus auf die Verleihung der Corporate Finance Awards. Einen besonderen Fokus legen wir jedoch auf das Zahlenwerk der Deutschen Bank zum ersten Vierteljahr. Mein Name ist Franz Kongbui, ich bin Redakteur bei der Börsenzeitung und gemeinsam mit meinen Kollegen Caroline Casella, Redakteurin im Bankenressort, Chefredakteur Sebastian Schmidt und Sabine Reifenberger stelle ich Ihnen die Themen und Ereignisse vor, die in der kommenden Woche wichtig werden. Zunächst werfen wir aber einen Blick zurück auf etwas, das in dieser Woche gelaufen ist. Dazu begrüße ich meine Kollegin Sabine Reifenberger. Hallo Sabine.
Hallo Franz.
Ja, also wie gesagt, ein großes Umbruchthema aus der vergangenen Woche ist ja in der deutschen Industrie zu finden. Continental macht nämlich ernst mit der Abspaltung seines Automotive-Bereichs. Der soll unter neuem Namen an die Börse gehen.
Genau, und dieser neue Name lautet Aumovio. Das ist, wie man sieht, ein Kunstwort. Es soll die Ausrichtung auf die Mobilität der Zukunft zum Ausdruck bringen. Und vorgestellt wurde der Name in dieser Woche auf der Automesse in Shanghai. Wenn jetzt alles so läuft wie geplant, dann soll Aumovio im Herbst an der Frankfurter Börse starten.
Okay, ein interessantes Vorhaben. Was sind denn da jetzt die nächsten Schritte?
Also der Aufsichtsrat von Continental, der hat ja der Abspaltung dieses Bereichs schon mal zugestimmt und zwar das im März genehmigt. Jetzt am Freitag soll die Hauptversammlung noch zustimmen. Das gilt als Formsache. Man muss wissen, die Familie Schaeffler als Großaktionär hält schon alleine 46% der Continental-Anteile. Und spannend wird es dann nochmal im Juni. Da soll dieses neue Unternehmen nämlich bei einem Kapitalmarkttag ausführlich vorgestellt werden. Dort sind dann Einblicke angekündigt in die Strategie und auch in die Ziele für die kommenden Jahre.
Nun ist es ja produktseitig so, dass die künftige Aumovio ein recht breites Repertoire mitbringt. Also Autoelektronik, Bremssysteme, Displays oder auch Assistenzsysteme. Weiß man denn darüber hinaus schon was über die künftige Aufstellung?
Also ein Punkt, über den schon ein bisschen Klarheit herrscht, das ist das Startkapital. Aumovio soll bis zur Abspaltung über Barmittel von 1,5 Milliarden Euro verfügen. Und zur Stärkung des operativen Geschäfts ist ein Kredit vorgesehen über 2,5 Milliarden Euro. Die bestehenden Continental-Aktionäre, die können sich schon mal darauf einstellen, dass sie für je 2 Continental-Aktien dann eine Aumovio-Aktie eingebucht bekommen. Und was das personelle Setup angeht, da ist Philipp von Hirscheid der designierte CEO des neuen Unternehmens. Er verantwortet derzeit den Automotive-Bereich im Vorstand von Continental. Und das Unternehmen soll hier in die Nachbarschaft ziehen. Es soll künftig von Frankfurt aus gesteuert werden.
Nun aber zur anstehenden Woche. Und in der richten sich viele Blicke auf die Deutsche Bank. Zu diesem Thema begrüße ich meine Kollegin Caroline Casella. Hallo Caroline.
Hallo Franz, ich freue mich hier zu sein.
Das freut mich auch. Caroline, am kommenden Dienstag stellt die Deutsche Bank ihr Zahlenwerk für das erste Quartal vor. Haben denn die Kapriolen an den Kapitalmärkten, die wir zuletzt infolge der Strafzelle von US-Präsident Donald Trump hatten, hier schon irgendwie ausgewirkt? Welche Erwartungen haben Analysten zur Ertragslage der Deutschen Bank für das erste Quartal?
Analysten rechnen im Schnitt mit Gesamterträgen von 8,3 Milliarden Euro. Das wäre eine deutliche Verbesserung gegenüber dem Vorjahr. Im ersten Quartal 2024 lagen die Erträge noch bei 7,8 Milliarden Euro. Und die Analysten der Investmentbank Keefe, Bruyette and Woods, die aber keine klassische Research Coverage der deutschen Bankaktie machen, rechnen sogar mit Einnahmen von 8,5 Milliarden Euro. Und als Grund für den Optimismus nennen sie gestiegene Zinsrenditen, starke Kundenaktivität, höhere Gebühren, die die Bank durchsetzen konnte und konservative Annahmen bei den Kosten. Und jetzt komme ich zu deiner ersten Frage. Die kurzfristigen Auswirkungen der von US-Präsident Trump verhängten Strafzölle, etwa auf das Handelsgeschäft der Bank, werden sich in den Zahlen so noch nicht wiederfinden. Es gab zwar schon im Vorfeld des Liberation Day, also dem 2. April, Kursbewegungen in Antizipation der Beschlüsse, aber diese großen Verwerfungen und Handelsspitzen, die wir in den letzten Wochen an den Märkten gesehen haben, folgten ja erst in den Tagen darauf. Umso spannender wird es dann mit Blick auf das zweite Quartal, wie die verschiedenen Effekte etwa auf das Handels- und das Kreditgeschäft oder das Investmentbanking konkret wirken.
Okay, aber dann lass uns mal auf die Sparten im Einzelnen schauen. Du hast gerade Investmentbanking gesagt, gucken wir als erstes dorthin. Das erste Quartal war im Hinblick auf Fusionen und Übernahmen, aber auch auf Eigenkapitaltransaktionen laut dem Datenanbieter LSEG ein schwaches. Was ist vor diesem Hintergrund für die Quartalszahlen der Deutschen Bank in diesem Segment zu erwarten?
Für das Investmentbanking erwarten Analysten Erträge von knapp 3,3 Milliarden Euro, wobei das Beratungsgeschäft eben in Einklang mit den allgemeinen Marktdaten eher schlechter gelaufen, der Handel mit festverzinslichen Wertpapieren und Währungen dann aber besser gelaufen sein dürfte. Das Handelsgeschäft macht bei der Deutschen Bank ja einen großen Teil von aktuell rund 85% der Investmentbank aus und ist daher auch wichtiger Gradmesser. Auf einer Konferenz Ende März hat Vorstandschef Christian Sebing schon einen Ausblick auf die Q1-Zahlen gegeben und dort hat er gesagt, dass die Erträge der Investmentbank voraussichtlich dem jüngsten Konsens entsprechen, hat aber eben auch nochmal betont, dass das Handelsgeschäft besser performt hat und es im Beratungsgeschäft einen schwächeren Start gab. Er hat zeitgleich angemerkt, dass die Bank ohne einen zweistelligen Millionenabschlag auf ein einzelnes Leveraged Finance Engagement sogar einen Anstieg der Erträge beim Beratungsgeschäft zum Vorjahr verzeichnet hätte. Und wie so oft hat Sebing dann noch Optimismus gestreut, dass die Deal-Pipeline für das zweite und dritte Quartal gut gefüllt sei. Wenn man aktuell auf die Entwicklung im laufenden Quartal schaut, muss man sagen, dass die Aussicht auf Abschlüsse von geplanten Transaktionen aufgrund des anhaltenden Zollstreits aber eher undurchsichtig bleibt. Und weil generell eine zu hohe geopolitische und wirtschaftliche Unsicherheit auch eher schlecht für das M&A-Geschäft ist. Also da bleibt es schwierig.
Na gut, dann werden wir ja sehen, wie das mit dem Optimismus so läuft. Wenden wir uns der Corporate Bank zu. Wie sieht es denn da aus?
Hier erwarten Analysten Erträge von 1,9 Milliarden Euro. Das entspräche dem Niveau des Vorjahres. Und um nochmal auf die Analysten von Keith, Reed and Woods zurückzukommen, sie sind hier auch optimistischer und prognostizieren, dass die Einnahmen der Unternehmensbank sowohl im Vorquartals- als auch im Vorjahresvergleich etwas höher liegen.
Na gut, das klingt ja jetzt nicht so schlecht. Bei Firmenkunden spielt ja das Kreditgeschäft eine entscheidende Rolle. Gibt es denn hier Anzeichen auf eine Verschlechterung der Lage, etwa in Bezug auf Ausfallraten?
Trotz der nach wie vor schwierigen wirtschaftlichen Lage im Kernmarkt Deutschland hat die Bank jetzt zuletzt keine Hinweise darauf gegeben, dass sie die Daumenschrauben bei den Kreditkonditionen beispielsweise angezogen hat oder dass die Ausfallraten bei den notleidenden Krediten zuletzt merklich angestiegen sind. Finanzvorstand James von Moltke hatte bei Vorstellung der Zahlen für das vierte Quartal Ende Januar sogar eine Normalisierung der Rückstellungen für Kreditausfälle in diesem Jahr in Aussicht gestellt. Die Kreditrückstellungen dürften sich im ersten Quartal auf 350 bis 400 Millionen Euro belaufen, wobei sie angesichts der weiter schwierigen Wirtschaftslage in der ersten Jahreshälfte am oberen Ende der Guidance zu erwarten seien. Das hatte von Moltke zu dem Zeitpunkt eben auch gesagt. Analysten rechnen demnach im Schnitt mit gut 400 Millionen Euro.
Okay, dann schauen wir auch nochmal auf das Privatkundengeschäft und das Asset Management. Was ist denn hier zu erwarten?
Diese beiden Segmente dürften bei den Erträgen in etwa auf Vorjahresniveau bzw. leicht darüber liegen. Die Private Bank hatte im ersten Quartal 2024 zum Vorjahr stagniert mit 2,4 Milliarden Euro an Einnahmen. Damit rechnen Analysten auch wieder für das erste Quartal dieses Jahr. Im Asset Management gestaltet sich die Situation ähnlich. Im Schnitt werden 690 Millionen Euro erwartet, also etwas mehr als die 600 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Zudem wird damit gerechnet, dass die Assets under Management erneut leicht gewachsen sind auf inzwischen über 1 Billion Euro mit erwarteten Nettozuflüssen von etwa 12 Milliarden Euro.
Das klingt ja alles gar nicht so schlecht. Ganz wichtig ist ja auch immer die Profitabilität. Sewing und von Moltke hatten auf der Bilanzpresskonferenz Ende Januar mehrmals darauf verwiesen, dass 2025 das erste reguläre Jahr nach der Restrukturierung ist. Wie sind denn da jetzt die Erwartungen zum Gewinn vor Steuern?
Unter dem Strich erwarten Analysten einen Vorsteuergewinn von 2,6 Milliarden Euro. Das entspricht immerhin einem Plus von 30% zum Vorjahr. Für die Cost-Income-Ratio liegt der Konsens bei 63,8%. Damit läge der Konzernchef Sewing unter seiner Zielmarke von unter 65% für das Gesamtjahr 2025.
Und wenn wir über das erste Quartal weiter vorausschauen, was ist denn mittelfristig zu erwarten?
Im laufenden Gesamtjahr will der Finanzkonzern Erträge von 32 Milliarden Euro erreichen. 2024 waren es ja gut 30 Milliarden Euro. Zudem ist noch wichtig zu erwähnen, dass 2025 das letzte volle Geschäftsjahr unter dem alten Finanzvorstand James von Moltke sein wird. Seit Ende März ist bekannt, dass von Moltke seinen Vertrag, der im Juni 2026 ausläuft, nicht verlängert. Und auf ihn folgt Raja Akram, aktuell stellvertretender Finanzchef bei Morgan Stanley. Akram fängt am 1. Oktober 2025 bei der Deutschen Bank an, wird aber erst zum Januar 2026 in den Vorstand einziehen und dann nach einer Übergangsphase das Finanzressort übernehmen. Es kann gut sein, dass das schon vor dem Ausscheiden von Moltkes im Juni passiert. Und vor diesem Hintergrund und weil von Moltke ja doch noch ein paar Jahre seiner Karriere vor sich hat, ist gut möglich, dass er alles daran setzen wird, eine gute letzte Jahresbilanz zu hinterlassen, damit er sozusagen erhobenen Hauptes die Bank verlässt. Er ist seit 2022 auch stellvertretender Vorstandschef. Sewing hat in der Mitteilung zu von Moltkes Weggang auch betont, dass die Transformation der Bank ohne ihn so nicht möglich gewesen wäre. Ich kann mir sehr gut vorstellen, dass er sich diese Legacy mit einem ja doch glorreichen letzten Geschäftsjahr bewahren möchte.
Ja, und dann sozusagen das Feld bestellt übergeben möchte. Zeitgleich wurden ja noch weitere Änderungen im Vorstand bekannt gegeben. Wie ist das im Hinblick auf den Ausblick zu werten?
Genau, die Bank hat Ende März auch mitgeteilt, dass Sewing seinen Vertrag um 3 Jahre bis April 2029 verlängert hat. Das ist natürlich ein starkes Signal bezüglich der Stabilität im Vorstand und gewährleistet ein gewisses Maß an Planungssicherheit. Corporate Governance ist ja mittlerweile ein wichtiges Kriterium für Investoren und sonstige Stakeholder für das langfristige Vertrauen in die Aktie. Auch der Vertrag mit Vorstand Fabrizio Capelli wurde verlängert bis Oktober 2028. Capelli ist für die Unternehmensbank und die Investmentbank zuständig. Zusätzlich wird er ab dem 1. Mai die Vorstandsverantwortung für die Region Amerika von Stefan Simon übernehmen. Simon will die Bank offiziell aus persönlichen Gründen verlassen. Und nicht zuletzt im Zuge der aktuellen Entwicklung in den USA unter Präsident Trump ist und bleibt der US-Markt sehr wichtig für die Deutsche Bank. Die versteht sich ja als globale Hausbank und sagt auch immer wieder, dass Amerika ein Wachstumsmarkt ist. Und da macht es Sinn, das Ressort in die erfahrenen Hände von Capelli zu geben, der sich die letzten Jahre offenbar bewiesen hat.
Okay, also bei der Deutschen Bank ist so einiges los. Halten wir fest, der Start ins Jahr 2025 scheint gelungen, aber es bleibt spannend. Du wirst das weiterhin im Blick behalten. Vielen Dank, Caroline, für diesen Überblick über die Lage und die Perspektiven beim hiesigen Platzhirschen.
Sehr gerne und bis zum nächsten Mal.
Als nächstes widmen wir uns einem ganz besonderen Ereignis, das in der kommenden Woche stattfinden wird, nämlich der Verleihung der diesjährigen Corporate Finance Awards. Und dazu begrüße ich unseren Chefredakteur Sebastian Schmidt. Hallo Sebastian.
Ja, hallo Franz, freut mich hier zu sein.
Sebastian, ich habe gerade von den diesjährigen Corporate Finance Awards gesprochen, doch das klingt vielleicht ein wenig irreführend, schließlich geht es ja um Transaktionen aus dem zurückliegenden Jahr. Was hat es damit auf sich?
Ja gut, wir zeichnen Transaktionen aus dem Vorjahr aus und nicht Transaktionen, die in diesem Jahr stattgefunden haben. Das hat aber auch einen wesentlichen Grund. Transaktionen brauchen meistens einige Monate bis zum Abschluss. Das heißt, wir wollen auch Transaktionen auszeichnen, die weitgehend abgeschlossen sind und nicht mehr scheitern können. Und da hat es sich in der Vergangenheit als bewährt erwiesen, eben Transaktionen zu nehmen, die schon vielleicht ein paar Wochen zurückliegen. Wobei die Jury sich ja auch schon Ende Januar getroffen hat, um darüber abzustimmen. und ja, jetzt erst die Preisverleihung ansteht, weil das natürlich auch alles organisiert sein will.
Ja, okay, aber dann erwartet man halt, ob das alles ein gutes Ende findet jeweils. Wer sind denn die Preisträger?
Ja, wir haben eine ganze spannende Gruppe wieder. Das ist diesmal der Autozulieferer Schaeffler für die Übernahme von Vitesco Technologies. Wir haben international auch einige dabei. ADNOC für die Übernahme von Covestro. Das ist das erste Taking Private eines DAX-Konzerns durch einen Investor aus Nahost. Dann haben wir den Familienkonzern Viessmann Group, der sich zusammen mit KKR auch ein Take Private vorgenommen hat, und zwar von Encavis. Und dann haben wir das IPO des Jahres mit dem Panzergetriebehersteller Renk. Und für die Kategorie Digital wurde das KI-Startup DeepL ausgezeichnet oder wird ausgezeichnet. Und im Bereich Private Equity hat sich der US-Finanzinvestor KPS Capital durchgesetzt für den Kauf des Siemens Elektromotoren-Geschäfts Innomotics.
Okay, das klingt nach einer sehr diversen Gruppe von Preisträgern. Wenn du das jetzt aber als Gesamtheit betrachtest, gibt es da etwas, das diese Transaktion und oder die Preisträger vielleicht gemeinsam haben, sowas wie ein verbindendes Element, das so kennzeichnend für das Jahr oder so war?
Also ich glaube, ein verbindendes Element ist schon mal, dass man in unsicheren Zeiten, denn das war es auch 2024, auch wenn vielleicht 2025 noch etwas herausfordernder wird, jedenfalls Mut bewiesen wurde und strategisch investiert wurde, denn all diese Firmen sind nicht unbedingt in einem einfachen Umfeld unterwegs. Wenn man sich nur zum Beispiel Schaeffler als Autozulieferer ansieht, die Branche ist sehr schwer unter Druck, und trotzdem den Mut zu haben, da zu investieren, auch in die Elektromobilität zu investieren, ist auf jeden Fall etwas. Und natürlich generell das Zutrauen zum Industriestandort Deutschland, denn das ist vielleicht auch nicht uninteressant, denn mit KPS Capital haben wir einen amerikanischen Investor, mit ADNOC einen aus dem Nahen Osten, die beide Vertrauen haben in Engineering und industrielle Zukunft des Standorts Deutschland, und das, glaube ich, ist auch nicht uninteressant. Gilt natürlich auch für Viessmann und KKR, die auch ein Zukunftstransformationsgeschäft hier weiterentwickeln wollen, und ja, positiv optimistischer Blick auf den Standort, würde ich sagen, das teilen alle Preisträger.
Okay, dann lass uns doch zuletzt noch eine Frage zur Verleihung selbst betrachten. Das findet ja jetzt zum 15. Mal statt in Partnerschaft mit PwC. Worauf dürfen sich die Gäste einstellen und freuen?
Ja, erstmal auf ein wirklich volles Haus. Das freut mich auch persönlich. Wir mussten die Anmeldungen schon schließen. Es ist natürlich immer im relativ kleinen, beschaulichen Rahmen gewesen in der Vergangenheit. Das wird auch dieses Mal sicherlich so sein. Aber wir haben tatsächlich das Maximum an Plätzen, die wir da zur Verfügung stellen können, bereitstellen müssen. Zeigt sich eben, dass es doch ein unterhaltsamer Abend wird. Mit, glaube ich, interessanten Einblicken in die Transaktionen durch die Preisträger. Spannende Laudatoren und vor allem auch sehr gutes Essen und interessante Gespräche am Rande. Denn diejenigen, die da sind, glaube ich, sind alle ja, interessante Persönlichkeiten. Und deshalb sind das meistens sehr kurzweilige, schöne Veranstaltung, und da bin ich sicher, dass es auch dieses Jahr so sein wird.
Ja, wir werden darüber sicher in der Börsenzeitung lesen, nach der Veranstaltung am Montagabend. Vielen Dank, Sebastian. Das klingt nach einem würdigen Rahmen für herausragende Finanztransaktionen.
Ja, vielen Dank, Franz.
Am Montag blickt dann die Deutsche Börse hier in Frankfurt auf das erste Quartal zurück. Das war ja an den Kapitalmärkten außergewöhnlich turbulent.
Ja, das kann man so sagen. Aus Sicht der Deutschen Börse allerdings hat das durchaus auch seine guten Seiten. Analysten gehen davon aus, dass die deutsche Börse erfolgreich ins Jahr gestartet sein dürfte, und die Turbulenzen, die du ansprichst, die werden ihr dabei geholfen haben.
Na gut, aber damit ist die deutsche Börse wohl eher die Ausnahme. Meistens hört man ja von negativen Folgen der Unsicherheit.
Das stimmt, aber die deutsche Börse, die profitiert eben davon, dass die vorwiegend ja aus den USA angetriebenen Zolldebatten zu hoher Volatilität an den Märkten geführt haben, und die Volatilität wiederum, die befeuert das Handelsgeschäft. Das zeigt sich bei der deutschen Börse in den Zahlen. Für März hat sie an den Kassamärkten ein Handelsvolumen von rund 206 Milliarden Euro berichtet, und das sind 70% mehr als im Vorjahreszeitraum. Der Bereich Trading and Clearing, der dürfte Analysten zufolge im ersten Quartal den Nettoerlös im Vergleich zum Vorjahr um gut 12% gesteigert haben.
Und was trauen die Analysten der Börse angesichts dessen insgesamt für das erste Quartal zu?
Auch da trauen sie ihr ein Plus zu, wenn jetzt auch nicht ganz so hoch wie im Bereich Trading and Clearing. Insgesamt liegt der Konsens der Analystenschätzungen, es sind ja immer nur Schätzungen, bei Nettoerlösen um die 1,5 Milliarden Euro. Das wäre ein Anstieg um 7,5% im Vergleich zum Vorjahr. Und wie gut diese Schätzungen die Realität getroffen haben, das erfahren wir dann am Montag.
Und Nun zu dem, was für die anstehende Woche darüber hinaus noch erwähnenswert ist. Am Dienstag ist Börsenfeiertag in Japan und der Zinsentscheid der ungarischen Zentralbank wird erwartet. Am Mittwoch legt der Europäische Automobilverband ACEA Zahlen zu den Neuzulassungen bei Nutzfahrzeugen im ersten Quartal vor. In Schweden findet derweil ein verkürzter Börsenhandel statt und in Berlin wird das DIW-Konjunkturbarometer veröffentlicht. Am Donnerstag sind die Börsen in Deutschland, Frankreich, Hongkong, Italien, Russland, Singapur, Spanien und Südkorea wegen des Feiertags Tag der Arbeit geschlossen. In den USA werden Zahlen zum Pkw-Absatz im April veröffentlicht und es steht der Zinsentscheid der Bank of Japan an. Weitere Termine aus Unternehmen, aus Politik und Wirtschaft sowie Updates zu wichtigen Konjunkturindikatoren finden Sie in der Übersicht heute im Finanzmarktkalender der Börsenzeitung oder online unter börsen-zeitung.de/finanzmarktkalender. Und damit sind wir am Ende dieser Episode angelangt. Redaktionsschluss für diese Ausgabe war Donnerstag, der 24. April. An dieser Stelle wünsche ich Ihnen ein gutes Wochenende, gute Erholung, viel Spaß und Sie können sich ja dann schon auf eine verkürzte Woche freuen, nicht wahr?
Genau, der Trend geht zur feiertagsbedingten Vier-Tage-Woche auch in der kommenden Woche. Erholen Sie sich gut und wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut.
Das war 7 Tage Märkte, die Wochenvorschau der Börsenzeitung.